Guten Morgen. Ich möchte am Anfang beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, durch deinen guten Heiligen Geist, weil du es uns versprochen hast. Und ich bitte dich von Herzen, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass alles, was menschlich ist, Herr, dass du das aus unserem Gedächtnis wieder rausstreichst, dass wir das vergessen. Und alles, was von dir kommt, was göttlich ist, das soll auf guten Boden fallen und es soll aufgehen. Amen. Um was geht es heute? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, was hier steht. Liegestuhl, die Bibel ist da. Ich möchte mal anfangen mit einer Statistik, die ich entdeckt habe im Zeitmagazin aus diesem Jahr. Und da steht, dass sich die Fehltage wegen Burnout seit 2000 fast verdoppelt haben. Woher kommt das? Druck im Beruf, in Familie, in der Gesellschaft steigt stetig. Die Grenze zwischen Privatleben und Berufsleben ist immer mehr verschwommen. Und viele in vielen Positionen, der Bernd weiß davon, ein Lied zu singen, habe ich leibhaftig immer mal wieder erleben müssen. Er muss ständig erreichbar sein. Hallo? Da sitzen wir Mittwoch früh im Gebet und da bimmelt hier das Handy. Das Tempo wird immer schneller. Und da wundert man sich doch nicht, dass Menschen irgendwann mal zusammenbrechen. Wie können wir das aufhalten? Das mit der Ruhelosigkeit in den Menschen, das ist ja kein modernes Phänomen, auch wenn wir jetzt sehen, dass es wohl irgendwie zunimmt. Schon der berühmte Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal hat schon bemerkt, dass sich zwar der Mensch nach Ruhe sehnt, aber dennoch nicht wirklich zur Ruhe kommt. Denn wenn der Mensch zur Ruhe kommt, dann muss er ja über sich selber nachdenken, über seine eigene Verfassung, über seine Schwäche, seine Sterblichkeit, sein Elend. Und das will er ja irgendwie auch nicht. Das kann er nur schwer ertragen und so sucht er wieder und wird umtriebig. Ist irgendwie so ein Paradox. Auf der einen Seite ist der Mensch ständig beschäftigt, die Hindernisse der Ruhelosigkeit zu bekämpfen und gleichzeitig wieder der Ruhe zu entfliehen. Ruhelosigkeit scheint wie ein Fluch über den Menschen zu lasten. Also ich bin ja Wochenende dienstlich auch öfters mal unterwegs und dann versuche ich dann immer, ja, unter der Woche mal einen Tag frei zu nehmen. Und das ist für mich gar nicht einfach. Dann sehe ich die vielen unerledigten Aufgaben, ich sehe meinen Schreibtisch, ich sehe das, was meine Frau mir sagt, mach doch mal dies und jenes und so und das hast du schon 3 Monate nicht gemacht und so weiter. Und es fällt mir sehr schwer und irgendwann ringe ich mich dann doch durch, ja, und versichere mich 10-mal bei meiner Frau, darf ich wirklich gehen? Ja, du darfst gehen. Und dann bin ich letztens auf mein Fahrrad, habe ich mich geschwungen. Ja, und dann habe ich dann doch noch jemand besucht, ja. Und dann bin ich weitergefahren und die Ruhelosigkeit trieb mich über Täler und Berge. Ich bin über 20 Kilometer gefahren. Immerhin habe ich es mal geschafft, ab und zu Pause zu machen und mir ein Buch herzunehmen und zu lesen. Ruhelosigkeit. Was hilft? Der Markt ist ja ziemlich groß und viele Menschen sind bereit, viel Geld für Zeitersparnis, Produkte und Zeitmanagement-Seminare auszugeben. Das Ziel, zur Ruhe zu kommen, wird aber dadurch nicht wirklich erreicht. Was hilft? Fällt dir keine Lösung ein, dann schau in Gottes Wort hinein. Und tatsächlich, in den ersten Seiten der Bibel werden wir schon fündig. Was lesen wir denn da? Gott schuf den Menschen in 6 Tagen und am 7. ruhte er von seinem Wirken. Interessant. Und diesen Ruhetag, auch Schabbat genannt, also Schabbat bedeutet im Verb aufhören, ausruhen, verordnete Gott nicht nur sich selber, sondern auch den Menschen. Und so kam es in den Dekalog, also in die 10 Gebote, mit hinein. Frage mal an euch, wenn ihr jetzt die 10 Gebote, ich hoffe, ihr kennt sie alle mehr oder weniger, eine Rangfolge einordnen müsstet, wo würde das Sabbatgebot stehen bei euch? Jetzt mal ganz ehrlich. Ein Pfarrer, der hat jedes Jahr seine Konfirmanden gefragt, hat ihm dieselbe Frage gestellt. Und dann haben die Konfirmanden dieses Sabbatgebot oder Heilige den Feiertag meistens immer ganz unten irgendwo eingeordnet. Warum? Warum eigentlich? Das Sabbatgebot hat innerhalb der 10 Gebote nämlich eine herausragende Stellung. Habt ihr das gewusst?
Ich nicht.
Es steht nämlich genau, also die Gebote sind ja, kann man einteilen zwischen Gebote, die sich auf Gott beziehen und die sich so auf der zwischenmenschlichen Ebene beziehen. Und dieses Sabbatgebot steht genau dazwischen. Zufall? Das Sabbatgebot ist ja eigentlich nur ein Zehntel der 10 Gebote, ne? Ein Zehntel, aber es nimmt ein Drittel der Worte ein, die auf die Tafel geschrieben wurden. Interessant, oder? Soll ich es euch mal vorlesen? Ja. 2. Mose 20, Vers 8. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihnen keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Was auch noch interessant ist, das Wort heilig kommt hier zum ersten Mal vor in der Bibel. Erstaunlich, oder? Und einen letzten Punkt. Das Sabbatgebot wird im Pentateuch, also in den ersten 5 Büchern Mose, 10-mal genannt. Könnte das was über die Wichtigkeit aussagen? Kann man da noch sagen, das Gebot, den Feiertag zu heiligen, spielt nur eine untergeordnete Rolle? Der Schabbat, der Sabbat, ist etwas Besonderes. Er ist heilig. Heilig heißt abgesondert, abgegrenzt, dem gewöhnlichen Verkehr entzogen. Er hebt sich deutlich von den anderen ab. Und wie das aussehen kann, da kommen wir später noch drauf. Peter, jetzt übertreibst du aber ein bisschen, oder? Wir leben doch im neuen Bund. Und wir sind doch zur Freiheit berufen, oder? Kann ich meinen Arm hören? Nein? Hat nicht Jesus selber gesagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen? Hat Jesus nicht selber als Herr über den Sabbat die alttestamentliche Vorstellung abgeschafft? Und bezeugt nicht selbst die Bibel, dass er das Sabbatgebot abgeschafft hat? Hier, lest doch mal. Wer hat die Bibel dabei? Johannes 5, 17 und 18 und Johannes 9, Vers 16. Da steht's doch drin. Tja, wenn ihr keine Bibel dabei habt, könnt ihr es nicht überprüfen. Okay, ich lese euch mal Johannes 9, Vers 16 vor. Da steht, und da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Hallo, da steht's doch. Also, zunächst einmal muss man sagen, dass an beiden Stellen, die ich jetzt gerade genannt habe, dass das Fremdaussagen sind. Also, dass Menschen über Jesus da was gesagt haben. Jesus hat niemals den Sabbat aufgelöst. Im Gegenteil. Er hat gesagt, wer nur eins dieser geringsten Gebote auflöst und so den Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich Gottes. Jesus selber hat den Sabbat gehalten und auch geheiligt. Lukas 4, Vers 16. Könnt ihr nachlesen. Und das ging sogar so weit, es gibt ja mehrere Endzeitreden in der Bibel, da sagt er in einer Endzeitrede, hat er den Menschen gewünscht, wenn sie auf der Flucht sind, dann möge es nicht am Sabbat geschehen. Ja, so ernst hat er den Sabbat genommen, dass man nicht mal am Sabbat flüchten darf. Jesu Anliegen war, wieder das ursprüngliche Ziel des Sabbats deutlich zu machen. Aber was ist denn das Ziel des Sabbats? Soll das hier ausdrücken, was ich hier aufgebaut habe? Das Ziel des Sabbats ist es, erstmal Ruhe zu finden. Habt ihr euch jemals gefragt, wie der Mensch seinen ersten Tag auf der Erde verbracht hat? Einkaufen. An 6 Tagen hat Gott die Welt erschaffen. Am 6. Tag als Krönung der Schöpfung Gott den Menschen. Und am 7. war Ruhetag. Boah, cool, hä? Der Mensch fängt sein Leben mit einem Ruhetag an. Hat es uns da irgendwas zu sagen? Der erste Mensch sollte Ruhe halten. Er sollte Gemeinschaft mit Gott haben, sich an der Schöpfung erfreuen, auf das schauen, was Gott für ihn geschaffen hat, und Gemeinschaft mit Gott haben. Nach dem Sündenfall verliert der Mensch diese Ruhe. Er wird aus dem Paradies vertrieben. Und irgendwo heißt es, glaube ich, er wandelt irgendwie unstetig da durch die Steppen oder so ähnlich. Jesus kommt auf die Erde und was sagt er den Menschen? Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich betone es jetzt nochmal anders. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Paradiesische Ruhe. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet, was finden, Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ruhe. Ruhe, ein Break im Alltag, im hektischen Alltagsleben. Wozu Ruhe? Wozu dieser Ruhetag? Zur Erholung, zur Erneuerung. Nicht nur körperlich und seelisch, sondern auch sozial und geistlich. Wer will denn das nicht? Und doch, es gibt Menschen, die wollen das nicht. Und vielleicht können sie es auch gar nicht. Menschen, die getrieben sind und glauben, sie müssen irgendwie jeden Tag erreichbar sein, weil sonst alles zusammenbricht. Menschen, die denken, ah, ich tue lieber was, sonst mache ich irgendeinen Unfug, wenn ich nicht produktiv bin. Menschen, die einen Ruhetag vielleicht als Verschwendung ansehen. Ich verschwende doch nicht 1/7 meines Lebens. Hallo? Und mit dieser Meinung sind viele Menschen nicht alleine. In der Geschichte hören wir zum Beispiel vom Geschichtsschreiber Seneca, der ähnlichen Auffassung ist. Und sogar in kirchlichen Kreisen. Ihr kennt den Kirchenvater Augustinus. Der sagt sogar, ist für mich nicht so ganz schlüssig, warum, er sagt, das 4. Gebot, also das Sabbatgebot, ist das einzige, das bildlich zu verstehen ist. Er hat viele gute Sachen gesagt, aber da kann ich nicht mit ihm. Er sagt, das finde ich ganz lustig, es ist nämlich besser, man pflügt, als dass man tanzt. Zitat. Wir sind ja eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde und da darf Luther auch eine Rolle spielen. Martin Luther hat da scheinbar ambivalent oder hat irgendwann mal seine Meinung geändert. Auf der einen Seite spricht er nämlich, dass das Ausruhen nicht unbedingt eine geistliche Bedeutung hat. Aber auf der anderen Seite hat er seinem Freund und Mitstreiter Melanchthon folgende Zeilen geschrieben. Hört zu. Deshalb will ich dir und allen Freunden befehlen, dass sie dich unter Exkommunikationsandrohung unter Regeln zwingen, die deinen Leib erhalten, damit du nicht ein Selbstmörder wirst und danach vorgibst, dass dies aus Gehorsam gegen Gott geschehen sei. Denn man dient Gott auch durch Nichtstun. Also die Faulen hören jetzt bitte weg, ja? Denn man dient Gott auch durch Nichtstun, ja durch keine Sache mehr als durch Nichtstun. Deshalb nämlich hat er gewollt, dass vor anderen Dingen der Sabbat so streng gehalten werde. Siehe zu, dass du dies nicht verachtest. Es ist Gottes Wort, was ich dir schreibe. Apropos Strenge, wusstet ihr, dass der Verstoß gegen das 4. Gebot unter Todesstrafe gestellt wurde? Nur mal nebenbei. Ruhetag einhalten, ist nicht etwas, was wir unter Druck einhalten sollten, sondern lasst uns das doch mal als Geschenk Gottes sehen an die Menschen. Und dieser 6:1 Rhythmus, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe, ist uns irgendwo in die Wiege gelegt. Die Kommunisten, die haben ja mal versucht, das zu ändern. Ja, die haben dann versucht, einen 9:1 Rhythmus draus zu machen. Die haben es nicht geschafft. Das ist irgendetwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Der Ruhetag ist ein Segen Gottes in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Und Gott selber hat nach dem 7. Tag geruht. Wer sind denn wir, dass wir es nicht ihm gleich tun? Ich denke, dass unser Heil nicht direkt davon abhängt, aber vielleicht indirekt. Und dennoch befiehlt uns das Gott. Also ich muss zugeben, die meisten Gedanken, die ich jetzt hier habe, die stammen jetzt nicht von mir, sondern ich habe da ein tolles Buch. Und ich würde gerne auch meine Predigt so nennen, Manuel, meine Predigt, weil das mir so cool, weil es mir so gut gefällt. Und das Buch heißt Der Befehl zum Faulenzen. Finde ich irgendwie gut. Denkt mal drüber nach. Der Befehl zum Faulenzen. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Wir haben uns jetzt mit dem Sabbat des Alten Testamentes beschäftigt, haben auch gehört, was Jesus dazu gesagt und getan hat, verschiedene Persönlichkeiten gehört. Und jetzt wollen wir doch mal in den praktischen Teil übergehen. Was könnte es sein, wenn wir dem Befehl nachgehen? Befehl zum Faulenzen. Wir werden jetzt ein paar Anstöße und Tipps jetzt geben. Und manche habt ihr bestimmt schon gut drauf. Und manche, das kann ich euch sagen, werden euch herausfordern. Ich tue jetzt hier nicht das Gesetz der Perser und Meder hier weitergeben. Aber mein Anliegen ist, dass der Ruhetag wieder die Priorität bekommt in unser Leben, in meinem Leben. Und da muss ich mich voll mit runternehmen, wie es Gott ursprünglich gedacht hat. Das Erste und das Wichtigste. Heilige den Tag. Gott segnete den 7., also den Ruhetag, und heiligte ihn. 1. Mose 2, Vers 3. Ich habe schon erwähnt, dass das Wort heilig zum ersten Mal in Bezug auf den Ruhetag in der Bibel vorkommt. Es ist ein besonderer Tag. Und das ist eine echte Herausforderung, besonders bei uns hier in der modernen Gesellschaft. Wir haben in den letzten Jahren ja immer mehr festgestellt, wie versucht wird, dass jeder Tag gleich wird. Auf einmal sind die Geschäfte offen. Es hat angefangen mit Tankstellen und was weiß ich, wie es weiterging. Ja. Einkauf am Sonntag, mittlerweile gibt es Brötchen, und immer mehr Arbeiten werden am Sonntag gemacht. Manch einer nimmt sich die Arbeit sogar am Sonntag mit nach Hause. Oh, da habe ich endlich Ruhe. Da habe ich nicht so einen Stress wie im Büro. Mir geht es auch in erster Linie nicht darum, dass dieser Ruhetag, dieser freie Tag am Sonntag sein muss. Die Bibel ist sich da selber ja auch nicht ganz klar. Die einen machen es Samstag, die anderen machen es Sonntag. Sonntag als Tag der Auferstehung Jesu, Samstag mehr der Schabbat. Und es gibt ja Berufsgruppen, die können gar nicht so richtig am Samstag und Sonntag Feiertag halten. Pastoren zum Beispiel oder Krankenschwestern. Heilige den Ruhetag. Zweitens, beginne den Ruhetag als einen besonderen Tag. Das fängt schon beim Frühstück an. Da ist mir die jüdische Tradition ein echtes Vorbild, und ich habe mir das schon oft vorgenommen und werde es auch wieder angehen. Heute Morgen bin ich wieder kläglich gescheitert da drin, weil wir dann auch gleich wegfahren danach. Aber die Juden, die machen es irgendwie richtig, ja. Die tun sich am Tag vorher so richtig reinhängen, die kochen und machen und stellen schon alles schön hin, und da kommt das beste Geschirr raus und so weiter. Und die können dann richtig Feiertag halten. Ich würde mir auch wünschen, so frühs, die besten Brötchen liegen schon da, sie duften, frisch gekochte Eier, und du fängst so richtig relaxed in den Sonntag an. So. Aber das ist nur ein Traum von mir. Wie sieht denn die Realität aus? Man ist wieder mal zu spät aufgestanden, weil man es nicht geschafft hat, die Glotze am Tag vorher auszumachen. Da wird schnell das Müsli auf den Tisch geknallt. Zusammen als Familie essen, naja, ist bei einem 5-Personen-Haushalt und nur 2 Bädern schon schwierig. Aber ich frage mich, hat sich denn Gott so das vorgestellt? Das sage ich jetzt mir und das sage ich vielleicht auch dem einen oder anderen von euch. Kann man den Ruhetag nicht anders beginnen? Kann man nicht vielleicht so ein Ritual schaffen, was signalisiert, das ist heute ein besonderer Tag, dieser Tag soll anders sein? Einfach aus Liebe zu dir selber, aber auch aus Liebe zu Gott. Beginne den Ruhetag als einen besonderen Tag. Drittens, und das leuchtet jetzt wohl jedem ein, Ruhe von der Arbeit. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ruhe von der Arbeit, auch wenn sie Spaß macht. Ist es nicht so, dass Arbeit, die Spaß macht, wir dann nicht so einkategorisieren? Auf dem Ruhetag liegt ein Segen. Und ich kenne auch die Ängste vieler Menschen, vieler Christen. Und ich denke da besonders auch an unsere Jugendlichen jetzt mit Abi und Prüfungsstress und hin und her. Reicht es wirklich für die Schule, wenn ich einen Tag in der Woche wirklich nichts für die Schule tue? Oder auch für uns Berufstätigen? Bekomme ich den Spagat hin zwischen meinen Aufgaben in Arbeit, Familie, zu Hause, die Hausarbeiten, den Diensten in der Gemeinde? Kriege ich das wirklich hin, wenn ich Sonntag ganz ausspare? Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen von einem Missionar in Nordamerika. James Evans heißt er, der dort im 19. Jahrhundert gewirkt hat. In Norway House kam James Evans mit einer großen Handelsfirma in Konflikt, weil er lehrte und lebte, dass der Sonntag für die Christen ein Ruhetag sei. Wegen des langen, kalten Winters war es verständlich, dass diese Gesellschaft jeden Tag des so kurzen Sommers ausnutzen musste, um den Transport der Güter sicherzustellen. Ein Siebtel der Zeit durfte nicht durch Trägheit der Christen verloren werden. James wagte es als kleiner Missionar gegen dieses Imperium anzutreten, um zu beweisen, dass die Sonntagsruhe keinen Schaden bringt. Im Sommer 1842 hatte er selbst die Gelegenheit, diesen biblischen Standpunkt in einem Wettkampf zu vertreten. Welche Kanu-Mannschaft würde schneller sein, die mit oder die ohne Ruhetag? Wochenlang schwankte der Kampf auf den, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aus dem Saskatchewan. Ja? Okay, danke. Unentschieden hin und her. Jeden Sonntag kam James mit seiner Bootsmannschaft ins Hintertreffen, holte aber in der Woche wieder auf. Evans gewann schließlich mit seiner Rudermannschaft und einen Vorsprung von 2 Tagen. Dieser Sieg erregte viel Aufsehen, sodass im Juni 1843 die offizielle Kraftprobe startete. Christliche Rudermannschaften der Hudson Bay Company gegen heidnische. Die Verantwortlichen waren wütend und machten James Evans das Leben schwer. Schon in der ersten Woche lagen die Christen an der Spitze. Am Samstag beschleunigten sie ihr Tempo und waren den anderen um 10 Kilometer voraus. Für den Ruhetag bereiteten sie abends schon alles vor, damit sie am Sonntag nichts zu tun hatten. Sie beteten und legten sich schlafen. Am Sonntagmorgen standen sie zeitig auf, badeten im Fluss, frühstückten, zogen ihre Festkleider an und hielten einen Gottesdienst. Nach dem Mittagessen schliefen sie, erholten sich und schlossen abends mit einer Andacht den Sonntag ab. Die anderen Mannschaften überholten sie spottend, aber sie ließen sich nicht beirren. Erholt und gestärkt ging die Fahrt am Montag in aller Frühe weiter. Es war jedes Mal ein verbissener Kampf, die anderen aufzuholen. Aber spätestens am Donnerstagabend hatten sie alle hinter sich gelassen. Das wiederholte sich, bis schließlich der Vorsprung der Christen so groß wurde, dass die anderen sie nicht mehr einholten. Die Christen gewannen eindeutig. Erst nach 9 Tagen trafen die ersten Boote der Heiden ein. 3 Boote schafften es nicht, sie wurden vom einbrechenden Frost überrascht. Im nächsten Jahr wiederholte es sich wieder. Dann erst erhielten die Christen die offizielle Erlaubnis, den Sonntag als Ruhetag zu halten. Ruhe von der Arbeit und Gott wird es segnen. Das ist jetzt eine Geschichte. Aber ich glaube, die kann sich auch heute noch wiederholen. Viertens. Ruhe von der Arbeit, als wenn sie getan wäre. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Also mir fällt es wirklich schwer, zur Ruhe zu kommen, wenn ich weiß, wie viel Arbeit noch so unerledigt rumliegt. Da kann ich irgendwie nicht so richtig abschalten. Könnt ihr das? Aber ich wüsste was, ich glaube, ich möchte nicht pessimistisch sein, aber es wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Es wird so bleiben, dass immer Arbeit da ist. Wir werden immer Dinge haben, die unerledigt bleiben. Und es gibt immer viel zu tun. Dinge, die wir immer noch tun könnten. Ich glaube aber, dass Gott uns auffordert, irgendwie innerlich so einen Schalter umzulegen. Einfach den Blick abzuwenden von den alltäglichen Dingen und auf ihn zu blicken, den Fokus auf Gott zu richten, auf den Schöpfer zu richten, auf seine Schöpfung zu richten. Nimm dir doch einfach mal Zeit und lerne zu unterscheiden, was ist wirklich wichtig und was ist nur dringlich. Ruhe von der Arbeit, als wenn sie getan wäre. Ich habe in diesem Buch ein Zitat gefunden, das möchte ich euch gern vorlesen. Hammerhart. Wer mit der Ruhe warten will, bis er alles getan hat, wird erst auf dem Friedhof zur Ruhe kommen. Wer mit der Ruhe warten will, bis er alles getan hat, wird erst auf dem Friedhof zur Ruhe kommen. Jetzt haben wir so viel über Ruhe gehört und nehmen wir mal an, wir haben das jetzt kapiert, okay, ich soll von Gott her zur Ruhe kommen. Aber was soll ich denn jetzt am Ruhetag tun, außer dass ich nichts tue? Nichts tun geht ja auch irgendwie nicht. Genauso wie man nicht denken kann, geht ja auch nicht, oder? Der Mensch tut immer was, auch wenn er schläft oder nichts tut und nur rumsitzt. Aber er tut was. Also was tue ich am Sabbat, am Ruhetag? Was ist ein Sabbat, wie sich Gott es vorstellt? Der Ruf nach Ruhe und Wellness ist in unserer Gesellschaft ja ziemlich groß und immer mehr Wellness-Oasen gibt es und die boomen und jede Zeitschrift, die man da reinschaut, da sieht man irgendwas über Stressbewältigung und wie ich das schaffe, mach doch mehr Pausen und was weiß ich. Aber was unterscheidet denn jetzt diese weltliche, diese säkulare Erholung vom biblischen Ruhetag? Erstens, nimm am Gottesdienst teil. Ganz einfach, gell? In den 10 Geboten heißt es ausdrücklich, dass der Sabbat ein Tag für den Herrn sein soll. Und ich stelle jetzt mal eine These auf. Du kannst mich nachher steinigen oder was weiß ich. Wer versucht, ohne Gott zur Ruhe zu kommen, wird nicht zur wahren Ruhe durchdringen. Augustinus, hier hat er mal was Gutes gesagt. Er sagt, unser Herz ist ruhelos, bis es ruht, o Gott, in dir. Die wahre Ruhe bekommen wir nur in Jesus Christus. Jesus sagt, kommt her zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt am Gottesdienst teil. Und nicht nur, weil es das Gesetz Mose es vorschreibt, 3. Mose 23,3 steht das, sondern weil wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen einfach Gott begegnen können. Und manchmal gibt es ja auch Christen, die sagen, oh, mir geht es heute nicht so gut, körperlich oder seelisch oder wie auch immer. Und deswegen kann ich nicht zum Gottesdienst kommen. Oder ich muss mich vom schweren Alltag erholen und ich komme deswegen nicht. Also wenn es wirklich der Fall ist, dann müssten wir uns ernsthaft Gedanken machen, wie sehen denn unsere Gottesdienste aus? Sind unsere Gottesdienste so gestaltet, dass Gottes Gegenwart wirklich spürbar ist? Sind unsere Gottesdienste Anstrengung? Mehr Anstrengung als Auferbauung? Ist der Gottesdienst genauso wie die alltäglichen Aufgaben ein Stressfaktor? Können wir mal drüber nachdenken. Natürlich ist Gottesdienst ein Dienst an Gott. Aber es ist auch Gottes Dienst an uns. Es ist Gemeinschaft, es ist Beziehung. Beziehung zu einem Freund. Zu einem Freund gehe ich gerne. Zum Vater. Ohne Gottesdienst gibt es keinen wirklichen Sonntag. Wie stehst du dazu? Mal drüber nachdenken. Zweitens, schenke den anderen Zeit. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und da geht es immer Kosten-Nutzen-Analyse. Am Ruhetag sind wir befreit davon. Jetzt können wir kein Geld verdienen. Wir müssen nicht sagen, gerade wer selbstständig ist, weiß das. Oh, in der Zeit könnte ich jetzt so und so viel Euro verdienen. Was könnte ich alles in dieser Zeit an Produktivem tun? Der Sonntag ist der Freifahrschein zum zweckfreien Zusammensein. Weg von dem Denken, was bringt mir das jetzt? Du musst am Sonntag nichts leisten. Kennst du noch das Gefühl, einfach nur zu sein? Ich muss an meinen Urlaub denken. Da habe ich seit langem wieder meinen Urlaub verbracht, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin einfach nur. Das war so eine Familien-Single-Freizeit mit geistlichen Input und dann ganz viele Pausen dazwischen. Und dann setzt man sich einfach mal, da, oh, ein toller Kaffeeautomat da. Latte Macchiato für 1 Euro. Super. Und dann setzt du dich einfach in den Garten und da gab es dann so Strandkörbe und was weiß ich. Und entweder du konntest dich mit Leuten unterhalten, du musstest es nicht. Und dann hast du dich da hingesetzt und die Vögel gezwitschert und die Sonne geschienen. Und dann warst du einfach nur. Einfach mal nur sein. Und das 2 Wochen lang. Oh. Kennst du das? Schenke den anderen deine Zeit. Verbring doch einfach mal Zeit mit deiner Frau, mit deinem Mann, deinen Kindern. Menschen kannst du besuchen, ohne jetzt wieder unter einem diakonischen Druck zu kommen. Einfach sein. Drittens. Vertreibe dir nicht die Zeit, sondern habe Zeit. Es ist wichtig, das Richtige zu tun, wenn wir auf einmal Zeit haben. Die Bibel selber, die verurteilt ja auch den sogenannten Müßiggang. Kennt ihr den Begriff noch? Müßiggang? Ein Sprichwort sagt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wohlstand? Wie? Nochmal. Stoßstange? Ach so, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Also ist ja schon was dran, ne? Also der König David, ja, da gibt es ja diese berühmte Geschichte, der hat mal nicht das gemacht, was er eigentlich tun sollte, sondern er hat sich auf seinem Penthouse geräkelt, und, oh, während die anderen schön im Krieg waren, ja. Und dann ist er auf dumme Gedanken gekommen, ne? Hat dazu wirklich eine Frau gesehen und, naja, ihr kennt die Geschichte, Ehebruch, Mord und so weiter. Also ist schon was dran, ne? Aber ich glaube, es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen Müßiggang und einfach Zeit haben. Kennt ihr das, wenn manchmal die Kinder haben, auf euch zukommen und sagen, mir ist so langweilig. Also ich sage dann oftmals, Langeweile? Hä? Was ist das denn? Der Autor hier in dem Buch, der hat seinen Kindern auch immer geantwortet, Glückwunsch, toll, genieße es. Tu doch einfach mal Dinge, die dir wieder seelische Kraft geben, die dich zu Gott hinziehen und nicht von ihm entfernen. Und manchmal muss ich mir selber, und ich stelle auch euch die Frage, tue ich wirklich die Dinge, die mich körperlich, seelisch, geistig regenerieren am Sonntag oder am freien Tag? Und ich schaue jetzt nicht nimmt man an. Und ich möchte auch nicht unbedingt die Jugendlichen da immer anmachen, so, die sich nächtelang die Zockerspiele um die Ohren hauen. Ja, alles zur Entspannung natürlich, klar. Ich muss mich da selber an die Nase greifen, ja, wenn ich stundenlang vor der Glotze hänge, ja, und oder im Internet bin. Und es ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, das ist keine Erholung, das ist Anstrengung, das strengt den Körper an. Nur mal so zum Gedankenanstoß. Und zum Teil hat sich ja auch eine Wochenendkultur entwickelt, die das Lebenstempo noch steigert, anstatt man zur Ruhe zu kommen. Und wenn ich müder in die neue Woche hineingehe, wie ich am Anfang in das Wochenende hineingegangen bin, dann muss man sich ernsthaft überlegen, wo sind eigentlich die Prioritäten in meinem Leben? Mit was, und das seid ihr selber gefragt, ich weiß nicht, was das für euch sein könnte, mit was könnt ihr Zeit verbringen, die euch was bringt, die euch stärken, die euch wirklich erholen? So, jetzt habt ihr es gleich geschafft. Ich denke, die Bibel ist ziemlich klar in ihrer Aussage über den Ruhetag. Wie wir diesen Ruhetag gestalten, das ist unser Ermessen. Der Ruhetag, er dient uns, unserem Körper, unserer Seele, unserem Geist. Er dient aber auch Gott. Gott befiehlt uns, zur Ruhe zu kommen. Befehl zum Faulenzen. Befehl zum Faulenzen. Um das Wesentliche im Leben nicht zu verpassen. Gott heiligte den Ruhetag und stellt ihn als etwas Besonderes dar. Gott möchte uns beschenken mit diesem Ruhetag, um nicht auszubrennen. Ich habe mal ein Buch gelesen über Burnout. Und da hat ein Arzt, der auch Christ war, berichtet, dass ihm kein Mensch begegnet ist, der dieses 6:1 Rhythmus eingehalten hat, der einen Ruhetag in der Woche gemacht hat und der einen Burnout hatte. Jetzt kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Interessant. Die Frage an uns, wollen wir dieses Geschenk annehmen? So eine Predigt, die verpufft ja immer ganz schnell, ne? Man kann ja bloß sowieso maximal wie viel? 7%, 10% davon behalten. Ich habe jetzt hier mal 2 Tabellen aus diesem Buch herausgeschrieben. Könnt ihr euch gerne mitnehmen. Und lest es einfach mal durch, bearbeitet es vielleicht in den Hauskreisen oder keine Ahnung. Macht euch mal Gedanken drüber. Filtert mal raus. Was ist göttlich? Was ist menschlich? Wollen wir zu dieser Ruhe eingehen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Wir können rödeln und machen und tun und am Wesentlichen voll vorbeirauschen. Runterfahren. Gott hat es schon richtig gemacht. Er hat sich was dabei gedacht. Ich kann das jetzt mal hier verteilen. Ich würde mich freuen, wenn auch Beschwerden kommen. Dann kommt auf mich zu und sagt, hey Peter, nee, so sehe ich das nicht. Dann können wir uns gerne auseinandersetzen. Aber ich stehe selber in dem Kampf. Aber ich glaube, da liegt echt ein Segen drauf. Wollen wir den Weg gehen? Kannst du entscheiden. Amen.